Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Heute endlich wieder eine normale Folge, keine Wiederholung. Vielen Dank dafür, dass ihr es überhaupt nicht schlimm fandet letzte Woche, dass was Altes kam. Tatsächlich haben viele von euch diese Folge noch nicht gehört gehabt und fanden es auch sehr, sehr interessant. Und diese Woche kommt aber auf jeden Fall wieder was Neues. Wir haben es geschafft. Ich habe mit Florian über Usbekistan gesprochen. Er ist regelmäßig dort, hat jetzt in den letzten Jahren mehr oder weniger 7 Monate dort gelebt und ist jetzt auch demnächst wieder dort unten. Und wir sprechen halt so ein bisschen darüber, was das Land so zu bieten hat und auch so ein bisschen am Anfang, welche Klimakatastrophe da eigentlich stattgefunden hat, beziehungsweise stattfindet am Aralsee. Und tatsächlich haben wir dieses Thema so ein bisschen sehr weit gesponnen und haben sehr lange über die den Impact, um einfach mal im kurzen englisches Wort zu nutzen. Ich weiß, viele von euch mögen das nicht, aber das ist halt einfach so. Die Auswirkungen dieser Klimakrise, die es dort gibt, auf uns alle. Da sind wir so ein bisschen abgeschweift vom Thema, haben es sehr weit gezerrt, aber wir haben wieder zurückgefunden und ich fand es ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihm darüber zu unterhalten und ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich jederzeit über Bewertungen auf iTunes und Spotify und alle anderen Plattformen, die es so da draußen gibt. Da gibt es ja so unglaublich viele, dass ich manchmal den Überblick verliere, wer wo was hört. Wir haben uns kurz gefragt, wer von euch ziemlich früh morgens am Dienstag um 4 Uhr morgens schon die Folgen hört. Es sind relativ viele, wie ich herausgefunden habe. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Fakt. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und mit Usbekistan und Florian. Wunderschönen guten Morgen, Florian, wie geht es dir?
Ja, guten Morgen. Grüße auf die Insel. Hier, ich sitze auch am Wasser, am Bodensee, aber hier ist auch noch so ein bisschen Hochnebel und recht früh.
Aber bei euch ist jetzt mittlerweile, also es ist ja immer so, dass auf Mallorca haben wir im Winter ein bisschen mehr Licht, also und dafür, wenn zur Zeitwende, die wir jetzt gerade hatten, ändert sich das und bei euch sollte jetzt heller sein als hier. Also hier ist noch dunkel.
Ah, okay. Nee, ja, bei uns ist schon hell. Also, ja. Genau.
Ach so, Im Winter ist es hier ein bisschen geiler und dann wird es irgendwann so jetzt zur Zeitwende, die wir jetzt gerade hatten, wird es bei euch dann immer früher heller und ihr habt viel längere Tage. Und naja, weil weißt ja, Deutschland ist ja dann irgendwann so bis 10 hell und hier ist dann irgendwie im Sommer um kurz vor 9, kurz nach 9, die Sonne unter.
Ja, genau. Aber dafür
also entsprechend hast du noch ein bisschen Licht und kannst besser in den Tag starten. Ich sitze hier im Dunkeln mit drei Lichtern an und denke mir so, oh, ist noch viel zu früh.
Ja, die perfekte Zeit für einen schönen Sonnenaufgang eigentlich an der Küste.
Ja, ja. Oder im Podcast.
Oder im Podcast, ja. Mal gucken. Also würde mich mal interessieren, wie viele Leute das um 4 Uhr wirklich hören, wenn der Podcast online geht. Also die begrüße ich ganz besonders.
Das weiß ich ehrlich gesagt. Also ich bin um 4 Uhr nicht online. Also es wird ja alles gescheduled, so eingeplant. Dann geht das um 4 Uhr automatisch online. Ich weiß nicht, wer um 4 Uhr morgens wirklich diese Folgen hört. Würde mich auch mal interessieren. Aber ich weiß, dass bis so ungefähr, wenn ich dann irgendwann so ins Büro komme und mir anschaue, dann haben sich so 1000, 1300, 1500 Leute schon die Folge angehört. Also es sind nicht wenige, die so zwischen 4 und 9 sich diese Folgen anhören. Super. Und die haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie als wir heute Morgen um 7.
Genau, kann gut sein. Aber wir versuchen unser Bestes, heute ein extrem spannendes Land vorzustellen.
Ja, und damit starte ich auch sofort. Usbeki was? Also das kommt nicht von mir, das kommt nämlich von Welt.de. So haben die quasi ihren Beitrag gestartet. Usbeki was? wir sprechen heute über Usbekistan, denn du bist ja jetzt mittlerweile echt total oft dort gewesen. Ich weiß nicht, wie oft ich gefragt habe, hey, wo bist du gerade? Und du so, ja, ich bin jetzt gerade in Usbekistan. du hast jetzt bisher, glaube ich, 7 Monate nicht am Stück, aber immer mal wieder verteilt gelebt. Ich würde sagen, wenn man 7 Monate in einem Land gewesen ist, dann hat man so einen ganz guten Plan darüber, was da abgeht. Und darüber sprechen wir so ein bisschen. Mal ein bisschen zu dir. Du studierst oder arbeitest als Tourismusforscher an der Hochschule in Konstanz, bei euch da unten am Bodensee. Und bist gerade dabei, deine Doktorarbeit zum nachhaltigen Tourismus an UNESCO-Welterbestellen in Usbekistan halt eben zu schreiben. Und deshalb ist natürlich diese Verbindung zu diesem Land so besonders, oder beziehungsweise ist sie da. Und deshalb musst du halt ab und zu mal rüber und dir diese UNESCO-Welterbestätten halt eben auch mal genauer anschauen, was es da so mit denen auf sich hat und wie man nachhaltigen Tourismus da betreiben kann. Denn es ist natürlich ein Land, was viele Jahre abgeschottet war, wo Tourismus irgendwie überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und sie wollen jetzt also, wenn sie jetzt mit Tourismus starten, dann wollen sie es eben richtig machen und nicht irgendwie Massentourismus, sondern halt irgendwie so ein bisschen so nachhaltig wie möglich. Ist das richtig?
Ja, so mehr oder weniger. Also das hast du gesagt, dass die das jetzt so machen wollen, aber, aber ich fände es gut, wenn die das so machen, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen auch das Thema der Forschung, ja, einfach um mal zu gucken, wie nachhaltig ist es eigentlich wirklich und wie wird sich das in Zukunft noch entwickeln. Also vielleicht kurz als Beginn, wie ich überhaupt zu Usbekistan gekommen bin, weil, wie du richtig gesagt hast, also jetzt bin ich zwar fast Experte, zumindest was Tourismus in Usbekistan anbelangt. Aber bei mir tatsächlich Usbeki was, genauso hat es bei mir auch angefangen mit dem Land. Also ich erinnere mich da noch recht gut, als ich irgendwie im ersten Semester, also Ethnologie habe ich studiert, vergleichende Kulturwissenschaft, irgendwie in der Vorlesung saß, Einführung zu Zentralasien, regionaler Überblick hieß das, und ich hatte noch Chinesisch dazu gewählt, ja, weil ich dachte, das passt super, Zentralasien, dachte ich damals, ich habe mich nicht stark darüber informiert, aber ich dachte, okay, was ist in der Mitte von Asien, China halt, ja, China ist riesig, also wenn Asien, dann wird China und dann Chinesisch, das passt ja wie die Faust aufs Auge, sitzt dann in der Vorlesung und dann wirft der Professor da erste Stunde die Karte von Zentralasien an die Wand und ich war erstmal echt schockiert. Und es war ja nicht nur ein Land, das ich nicht kannte, sondern gleich 5.
Also die ganzen Tans.
Die ganzen Stans, also Afghanistan kennt man ja noch, das ist ja auch in der Nähe. Und Pakistan hat man noch was von gehört irgendwie. Und eben Indien. Aber die ganzen anderen Stan-Länder, Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgistan, Kasachstan kennt man vielleicht noch. Ja, da waren auch mal diese Borat-Filme, kamen ja aus Kasachstan. Und dann eben Usbeki was dazwischen. Da war ich echt erstmal schockiert und der Professor meinte dann auch so ganz, wie man sich einen Professor vorstellt, wenn man keinen kennt, Sie haben sich ja bestimmt schon mit den Ländern auseinandergesetzt, wenn sie das Fach gewählt haben. Ich überspringe jetzt mal den Einführungsteil und dann fangen wir gleich richtig an. Da haben wir so, okay, perfekt.
Wo bin ich?
Ja, jetzt genau, wo bin ich und was mache ich hier und wie geht das weiter? Und das ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her, Zeit vergeht. Mittlerweile kenne ich die Länder besser und eher durch Zufall allerdings bin ich jetzt eben mit Tourismus und Forschung da wieder auf Usbekistan gestoßen, weil, wie du eben gesagt hast, das Land bis 2016 abgeschottet war, also international isoliert. Man kam da auch nicht gut hin. Also auch für Tourismus sehr schwierig. Das war also nur in Reisegruppen möglich und mit sehr aufwendiger Vorbereitung, also Visa-Anträge und so weiter mit lokalen Reisebüros. Also Individualtourismus ging gar nicht. Und jetzt erst seit 2016, nachdem da so ein politischer Wechsel stattgefunden hat, kann man überhaupt dahin reisen? Und jetzt wird es eben für Tourismus interessant und deswegen, ja, hast du schon richtig gesagt, die wollen Tourismus entwickeln, die wollen Touristen haben, die wollen natürlich mit Touristen Geld machen, das ist ganz klar. Aber die Frage ist, ja, ist das dann auch nachhaltig im Endeffekt?
Ja, Nachhaltigkeit, da kommen wir natürlich auch gleich nochmal dazu. Aber das ist nur eine Folge, Usbekistan. Also das mache ich immer ganz gerne, wenn ich keinen Plan habe über ein Land, dann sitze ich hier mit Google Maps und höre den Geschichten meiner Gäste zu und währenddessen spiele ich hier mit der Karte so ein bisschen rum. Also alleine die Hauptstadt habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, selten bis nie gehört.
Taschkent, ja, eine der bevölkerungsreichsten Städte der Region eigentlich.
Ja, also das sind ne, Baku natürlich. Also warum auch immer ist das beim Eurovision Song Contest immer mit dabei. Also hat man irgendwie schon mal von Baku irgendwie gehört. Das ist ja da in der Gegend in Aserbaidschan. Dann ja, Turkmenistan und Tadschikistan und Usbekistan und Kirgisistan. Bischkek habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber ja, von Usbekistan habe ich halt einfach überhaupt gar keinen Plan.
Ja, vielleicht, also Samarkand, die Stadt Samarkand, das sagt vielen noch irgendwie was. Allerdings meinen die meisten, dass das, also sind sich die Leute da nicht sicher, ist das eine Märchenstadt? Also gibt es die Stadt wirklich Samarkand oder ist das einfach auch so ein Märchen, so eine Fantasiestadt?
Weil
Weil die kommt eben so in Tausend und eine Nacht, Aladdin und die Wunderlampe, so in diesem Kontext hört man dann manchmal eben Samarkand. Und dann
okay.
sind sich viele gar nicht sicher, gibt es die Stadt wirklich, aber die gibt es ja. Die liegt auch in
Okay.
Usbekistan.
Auch eine relativ große Stadt, oder?
Die ist auch relativ groß und da gibt es eben ganz viele Sehenswürdigkeiten, auch auf die wir dann später noch zu sprechen kommen wollen. Jetzt, weil du sagst, wo genau liegt Usbekistan eigentlich? Also wir haben jetzt die anderen Länder schon genannt, die liegen nämlich außen rum. Und deswegen ist, also wenn jemand Usbekistan kennt, dann fällt da oft der Begriff Double Landlocked Country. Also doppeltes Binnenland ist das im Grunde. Da gibt es nämlich auf der Welt nur zwei Länder, die diesen Status haben. Also das heißt, dass alle Länder um dieses Land rum auch keinen Zugang zum Meer haben. Also deswegen
Okay.
ist es sozusagen doppelt Land eingeschlossen. Also alle Länder außenrum haben wie Usbekistan auch keinen Zugang zum Meer. Das heißt, wenn du irgendwie was über Meer oder Seeweg oder so verschiffen musst, dann musst du reicht es nicht, du kommst in ein Nachbarland das zu schiffen, sondern du musst durch das Nachbarland noch hindurch, bis du dann in einem Land bist, das mehr Zugang hat. Und das ist Usbekistan und da gibt es nur noch ein weiteres Land. Was meinst du, welches könnte das sein?
Also auf der Karte, wenn ich es mir so anschaue, wäre es Kirgisistan.
Nee, das liegt in Europa.
Okay, das liegt in Europa. Müsste ich mal ganz kurz überlegen. Double Landlocked Country
Ist nicht
wäre.
einfach.
Meinst du, ich komme drauf?
Ich
Also
weiß
Double
nicht.
Landlocked, also wenn ich jetzt so kurz überlege.
Es kommt, ja,
Ich habe hier auch
es ist
Google
sehr
Maps zur Hilfe
klein.
tatsächlich,
Es ist sehr
aber.
klein.
Ja, an was sehr Kleines hätte ich jetzt auch gedacht, irgendwie sowas, aber Venedig hat Italien, Italien hat das Meer. Liechtenstein wäre vielleicht. Ist das so? Ist das, bin ich
Ja,
richtig?
Liechtenstein.
Liechtenstein?
Ja, es ist
Ja, okay.
Liechtenstein. Super, ja, genau. Liechtenstein
Krass.
hat auch, ja, weil klar, Schweiz. Nee, Licht, genau, ja. Also das wäre auch Double Landlocked. Die
Ja,
müssen
stimmt.
auch durch ihr Grenzen, genau, Schweiz und Österreich, die müssen ja dann auch durch Länder durch, die keinen Meerzugang haben, praktisch, um ans
Ja,
Meer zu
ich war
gelangen.
ganz kurz, ich habe tatsächlich sofort an Liechtenstein gedacht, aber ich dachte, dass Liechtenstein auch noch irgendwie ganz nah an Deutschland grenzt. Und Deutschland hat eine Küste, aber es tut es halt eben nicht, weil da
Genau.
gar keine deutsche Grenze, sondern nur eine österreichische und eine Schweizer Grenze.
Genau, also. bei so einem kleinen Land ist jetzt vielleicht nicht so überraschend. Ja, ich meine, die haben ja auch, da ist jetzt auch so von den internationalen Beziehungen her, die sind ja eigentlich sehr an die Schweiz angeglichen. Da spielt es vielleicht, also vermute ich jetzt nur, nicht so eine große Rolle, aber für Usbekistan natürlich, so was so Warenhandel und so anbelangt, ist man halt da schon noch ein bisschen weiter vom Meer halt entfernt, ne, könnte.
Ja. Ja klar, und wenn man dann genau. So isoliert ist, mit niemandem was zu tun hat, dann ist es natürlich ein bisschen schwer, in der Wüste da so alles irgendwie anzubauen, was die Bevölkerung so braucht zum Überleben und ja, ein halbwegs genau. gutes und, Leben zu führen.
Ja, und wenn man sich denkt, also die Länder, die ja außenrum auch jetzt nach Richtung Süden sind, also Turkmenistan komplett abgeschottet, da geht gar nichts. Und dann hat man Afghanistan auch noch als Land im Süden. Es ist jetzt vielleicht auch nicht so ideal, so als Kooperationspartner, die Taliban. Dann bleibt schon gar nicht mehr so viel übrig. Ja.
Ja.
Also, genau. Also das ist so viel schon mal zur regionalen Lage. Und dann ist natürlich sehr spannend, dass das Land an sich so vielfältig ist. Also es sieht man, denke ich, auch immer, wenn du auf Google Maps eben das Satellitenbild dir anguckst, dann hast du im Osten also wirklich Gebirge, ja, gebirgiges Land, Berge, und im in der Mitte des Landes hast du eher so Steppenlandschaft, Wüsten, also ganz andere Vegetation einfach. Und dann im Westen hast du hattest du mal den Aralsee, ja, ich muss nochmal nachgucken hier, dass es auch stimmt, das war mal der viertgrößte Binnensee der Welt.
Krass. Man sieht hier tatsächlich auch richtig gut auf Google Maps, auf der Satellitenansicht, wie groß der mal wirklich war. Und wie klein eigentlich der Tümpel ist, der jetzt quasi übrig ist, wenn das halt noch aktuell ist.
Mhm. Also ich muss gerade selber gucken. Also man sieht es, weil das, wird das angezeigt oder?
Ja, also ich glaube, man kann ziemlich gut erkennen, wo er mal wirklich war, wo die Grenzen des Sees waren. Also der ist ja auch, der geht ja auch rüber nach Kasachstan. Ist so ein Grenzsee. Mhm. Und also da ist ja wirklich gar nicht mehr viel übrig. Und ich würde vergleichsweise, der ist ja wirklich riesig gewesen.
Ja, der war echt riesig. Also ich habe nochmal nachgeguckt, der hatte fast die Fläche von Bayern.
Okay, ja.
Also das muss man sich mal vorstellen.
Jeder, der einmal durch Deutschland gefahren ist und irgendwie denkt so, okay, Karl, durch Hessen ging es irgendwie schnell, durch Niedersachsen ging es irgendwie schnell und dann kommst du irgendwie in Würzburg an und dann so, scheiße, bis du wirklich in Füssen bist, bist du halt irgendwie lange Zeit unterwegs auf der A7.
Das stimmt, ja. Und wenn man sich das mal so vorstellt, so ein See, der so groß ist, ja, und jetzt, und der verschwindet dann innerhalb weniger Jahre, diese Entwicklung hat 1960 begonnen. Das ist jetzt auch nicht, 1960 und dann bis Ende der 90er war halt schon irgendwie 90% des Sees halt nicht mehr da.
Okay, krass. Aber woher kommt das? So. Dass so ein ganzer See in der Größe von Bayern in so kurzer Zeit verschwindet. Also ist das jetzt Hitze oder ist das Missmanagement? Oder das ist Ausbeutung der Rohstoffe, weil man braucht ja irgendwie Wasser?
Also, wie gesagt, Usbekistan ist ja, der Hauptteil ist eher Wüsten- und Steppenlandschaft. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass man jetzt hier total in der Wüste ist, weil es gibt zwei wichtige Flüsse, die also auch so Usbekistan so ein bisschen... Also Usbekistan liegt mehr oder weniger zwischen diesen zwei Flüssen. Das eine ist der Amur-Darja, der fließt im Süden von Usbekistan, der entspringt also in den Gebirgen, Pamir-Gebirge, fließt dann durch das Land durch und mündet in den Aralsee. Das ist der südliche Fluss. Und der nördliche Fluss, der fließt jetzt zwar eher durch Kasachstan durch, aber das ist der Syrdarya über Usbekistan. Der entspringt im Tien-Shan-Gebirge und fließt dann auch runter in den Aralsee rein. Also so ist der Aralsee im Grunde auch entstanden, weil einfach das diese zwei Zuflüsse sind. Gerade der Amu-Darja ist ein großer Fluss. Gut, der Fluss, das hat über Jahrhunderte, hat dieser Fluss auch gereicht, um damit zu leben, ja, um also Wasser für die Bevölkerung auch zu haben. Allerdings 1960, ja, da muss man sagen, Usbekistan war Teil der Sowjetunion. Und als sowjetische Republik dachte man, das ist ja praktisch, dass da so ein großer Fluss durchfließt. Da können wir doch landwirtschaftlich was damit machen. Und ist auf die Idee gekommen, in der Wüste von Usbekistan, also ich sage es mal so plakativ, in der Wüste Baumwolle anzupflanzen. Also
Oh, braucht ja gar kein Wasser.
Baumwolle ist, glaube ich, so eins der eine oder ja eine wenigen der Pflanzen, die extrem viel Wasser brauchen.
Absolut, also
Ja.
wirklich richtig, richtig viel.
Also also die muss man richtig stark bewässern, damit es wächst.
Oh, das ist natürlich
Und
richtig clever. Also in der Wüste dann einmal einer der Wasser, ja.
wasserbedürftigsten Pflanzen überhaupt, ja, also haben die wirklich großflächig, haben die hier Baumwollplantagen in Usbekistan gemacht und deswegen, manche kennen Usbekistan auch so von irgendwie hochwertiger Baumwollkleidung, ja, weil das halt damals, zumindest auch in der Sowjetunion halt dann alles in Usbekistan produziert wurde, so T-Shirts, die ganzen Stoffe. Und ja, das Wasser, ich meine, das muss ja irgendwo herkommen. Und deswegen das hat man das eben dann aus dem Fluss genommen, der halt in den Aralsee fließt. Und das ist eigentlich eine ganz logische Geschichte, dass wenn aus dem Fluss, ja, der in den See fließt, halt das Wasser nicht mehr kommt, dass der See dann irgendwann nicht mehr da ist.
Ja,
Also,
krass. Und dann
das
haben die jetzt wirklich innerhalb von, du hast jetzt gerade gesagt 1960, also innerhalb von 40, 50, 60
sind
Jahren, haben die quasi diesen See einmal komplett leer gesaugt. Zu dem
Genau.
Zeitpunkt, ich muss mal gerade schauen, von wann ist denn dieses Bild hier ungefähr? Ich glaube sogar von
Also ich
2023.
glaube, wenn ich jetzt so Google Maps angucke, also ich glaube, dass das gar nicht mehr hier stimmt, was hier drauf ist. Sieht mir noch viel zu groß aus.
Ja, aber
Ah
nee,
doch, ah
unten,
ja,
wenn du
man sieht es
unten
ganz gut,
schaust,
der
da steht hier
Satelliten, auf
Bilder
dem
at
Satellitenbild sieht man es.
2023 Terametrix, Kartendaten von 2023. Also das ist
Hast du das
quasi so das aktuelle.
Satellitenbild, oder?
Genau. Das
Ja,
ist
da
so
sieht
das
man es.
Aktuellste, aber das ist halt schon krass. Also ich denke mal, dass man schon ziemlich gut erkennen kann, weil ja auch gar keine Orte und so dazwischen sind,
Ja.
dass man so den Umriss des Originalsees ziemlich gut erkennen kann, ne? Davor ist
Ja,
halt eben
genau.
diese Flusslandschaft, diese Sumpflandschaft, wo der Fluss halt quasi durchgegangen ist oder durchgeflossen ist. Aber das ist schon irre, dass in so kurzer Zeit halt so viel Wasser verbraucht wird, abgesaugt wird, um halt eben, ja, Baumwolle.
Ja, also
Krass.
hauptsächlich, also das Wasser haben die hauptsächlich aus dem Fluss genommen und tatsächlich ist es dann von dem See verdunstet da dann extrem viel. Und also es ist wahrscheinlich so, dass das ganze Wasser zur Bewässerung kommt aus dem Fluss, ja, und das, was dann im See verschwunden ist, das ist alles verdunstet.
Naja, klar, aber es wird ja nicht, also das ist ja
Ja.
der Kreislauf. Das ist ja, du hast
Genau.
halt, aus den Bergen kommt das Wasser, der Fluss fließt da runter und dann in den See und dann verdunstet das Wasser im See und geht wieder hoch, Wolken, wieder zurück in die Berge, es regnet und dann ist dieser Kreislauf. Aber wenn du halt zwischendurch halt immer wieder Wasser wegnimmst, dann kommt immer weniger Wasser unten an. Es kann immer weniger verdunsten, es kann immer weniger halt auch Niederschlag geben und entsprechend ist es am Ende ein Zeichen dafür, dass Wasser ja dann doch irgendwie endlich ist, auch wenn es ein Kreislauf ist, aber wenn du es halt komplett diesen Kreislauf entziehst, hast du am Ende, wie man hier sieht, und das kann man sehr, sehr gut erkennen, einfach ein gravierendes Problem für zukünftige Generationen.
Ja, auf jeden Fall. Also das hast du gut gesagt. Für zukünftige Generationen ein extremes Problem. Besonders die Bevölkerung, die da in der Nähe wohnt. Also erstmal dieser See, ja, der war extrem groß. Also da hängt auch eine Industrie auch wieder dahinter. Allerdings eine, die anscheinend nicht so lukrativ war wie die Baumwollindustrie. Nämlich also diese ganzen Fischereien, mit denen die Leute vor Ort halt ihr Geld verdient haben. Ja, kann man sich vorstellen, was in einem See von so einer Größe für Fische, Artenreichtum und so lebt. Und die hatten eben da auch eine große Fischindustrie mit großen Schiffen und Frachtern und alles Mögliche, was eben jetzt in der Wüste ist. Ja, also man kann auch, wenn man das eben mal googelt, man sieht dann so große Schiffe, die einfach in der Wüste halt da liegen geblieben sind, weil das Wasser halt verschwunden ist und was soll man mit dem Schiff dann machen, ne? Noch dazu, man hätte jetzt sagen können, okay, wenn der kleiner wird, ich fische halt dann in dem kleineren Bereich. Der Punkt ist, durch das ganze Verdunsten ist der Salzgehalt dieses Wassers so immens gestiegen, dass da Fische auch nicht mehr leben können. Hm. Das heißt, du hast einfach extremes, also die Tiere sind alle tot einfach, weil sich einfach der Salzgehalt da teilweise mehr als verzehnfacht hat. Ja. Und jetzt hast du halt Wüste, ja, da liegt halt jetzt, das Zeug liegt jetzt in der Wüste rum als Form von, könnte man sagen, Katastrophentourismus, kann man sich das auch noch angucken. Also man kann da auch hinfahren, ist ein bisschen eine längere Fahrt von Nukus aus, kann man da hinfahren und sich dann das angucken, wie da also die Frachter irgendwie noch in der Wüste gestrandet sind. Ja, es hat sowas Outer World-mäßiges, so ein bisschen so, oder Ende der Welt, würde ich sagen, so ein Flair.
Aber ich meine, das gibt's auch, ne? Katastrophentourismus, ne? In Tschernobyl kann man mittlerweile auch Touren buchen.
genau, ja. Also, ja, stimmt, ja. Das wäre auch so eine Form, ja.
Also wenn ich jetzt hier auf Cantubec klicke, das ist wohl irgendwie so ein kleiner Ort da mitten irgendwie im Aralsee, dann sieht man tatsächlich dieses Bild von dem, was du gerade gesagt hast, so wo diese großen Schiffe einfach mitten in der Wüste stehen. Und ja, vor sich hinrotten, weil sie natürlich halt irgendwie keinen Platz mehr haben, kein Wasser mehr haben. Total krass. Ja, bringt uns aber auch so zum nächsten Thema, zum Thema nachhaltig allgemein und Tourismus und worauf es so ein bisschen ankommt. Da bist du ja auch der absolute Experte, was man da so machen kann. Und ich würde sagen, das, was sie bisher gemacht haben, hört sich jetzt nicht so an, als wenn das Ideale gewesen wäre, der ideale Weg. Da gibt es doch irgendwie so einen besseren.
Also, man hat jetzt vielleicht nicht so das Größte, also man könnte jetzt vermuten, wenn man das hier mit dem Aralsee sieht, also es ist ja auch so, es war auch genug Zeit irgendwie sich darum zu kümmern, würde ich mal behaupten, dass man diesen Fluss wieder, also das Wasser kommt ja trotzdem weiterhin aus den Bergen, dass man diesen Fluss irgendwie das wieder hinbekommt, dass da, der wieder bis in den See halt mündet, ja, und dass da teilweise Wasser wieder zurückfließt. Ich meine, im Norden hat man das auch sogar ein bisschen geschafft, Kasachstan, Usbekistan eher nicht. Vom Tourismus her, also wenn ich jetzt als Tourist da hinfahre, kann ich mir das mal angucken. Macht die Sache jetzt auch nicht nachhaltig, aber für die Leute, die da wohnen, das wollte ich noch kurz ergänzen, ist das heftig, weil das wird zur Wüste und das ist dann so ein Staub, der da aufgewirbelt wird. Und in diesem Staub sind, das muss ich einfach noch kurz ergänzen, damit man es weiß, da sind einfach Pestizide drin, weil die ja diese Baumwolle gedüngt haben, ja, mit Pestizidmittel. Und und das ist ja alles da reingeflossen, ja. Und ein Ding ist, dass man diese Pestizide aus der Aralregion im Blut von Pinguinen in der Antarktis nachgewiesen hat.
Okay, krass.
Das muss man kurz sacken lassen. Also wie krass ist das denn? Also es ist extrem belastend für die Leute vor Ort. Ja, die haben Kindersterblichkeit ist irgendwie 4-mal höher als woanders. Aber dass dann dieser Staub, ja, der wird in die höheren Atmosphärenschichte und der wird über die ganze Welt getragen.
Krass. Aber das ist für mich so ein Beispiel dafür, wie, und deswegen ist es ganz gut, dass wir halt eben heute um das Thema Nachhaltigkeit heute so viel sprechen. Weil erstens eine Entscheidung, die ein Land trifft uns alle. Das heißt also, wir müssen halt Thema Nachhaltigkeit wirklich global anpacken. Und zweitens ist halt, dass eben, wenn man halt nur kurzfristig denkt, einfach viel mehr Probleme hat, als wenn man halt langfristig plant. Ne? Das ist halt eben Stichwort tatsächlich Berliner Wahl zu Nachhaltigkeit, wo die jetzt Berliner jetzt gesagt haben, so, nee, die wollen jetzt irgendwie nicht. Die haben jetzt gerade einen Volksentscheid gehabt und dann haben die meisten halt für Nein entschieden, weil halt eben es teurer wird. Eventuell würde es teurer werden, wenn Berlin bis 2030 klimaneutral wird. Ja, kurzfristig mag das sein, dass das teurer wird. Langfristig wird es auf jeden Fall teurer. Und ich finde, das ist halt ein ganz geiles Beispiel dafür, wie man halt eben nicht kurzfristig denken sollte. Und man das halt eben, wenn man das halt eben auf die eigene Situation jetzt umwälzt und wenn man halt jetzt in Deutschland lebt, ist das halt für mich so das nächste Case Study, wo man das halt anwenden kann, wo man so erkennt, so okay, krass, wenn wir jetzt halt eben so weitermachen und einfach nur an uns jetzt einfach denken, uns und unsere Generation keine Ahnung, ich bin jetzt ein Boomer und ich habe noch ein paar Jahre und ich möchte jetzt noch geil leben, dann wähle ich jetzt Nein. Aber halt alle anderen haben halt einfach echt ein fettes Problem an der Backe und wir vielleicht, vermutlich werden wir auch noch irgendwie Probleme bekommen, aber die jetzt danach kommen, die jetzt so geboren werden und die jetzt noch in den nächsten Jahren geboren werden, wenn die dann irgendwie in 50 Jahren dieses Land, also unser Land, Deutschland oder halt die Welt erleben, das wird eine ganz andere sein. Und ey, heute ist der 1. April, heute sind über 30, also gestern war ich Fahrradfahren, es sind über 30 Grad auf Mallorca, 32 Grad waren es gestern. Das ist nicht normal. Und vor 4 Wochen hat es hier geschneit wie noch nie. Das ist auch nicht normal. und daran erkennst du einfach, stimmt, wie das alles aus den Fugen halt eben fällt. Das ist einfach crazy.
Ja,
also deswegen, aber extrem, um nochmal jetzt die Brücke quasi, diese große Brücke, die ich jetzt gerade geschlagen habe, von Usbekistan, vom Aralsee nach Berlin auf Mallorca wieder zurückzupacken, ist es einfach nur so, damit man erkennt einfach an dem Beispiel, den du jetzt genannt hast, dass man einfach größer denken muss und nicht nur so an sich. Und dass halt diese Nachhaltigkeit ein großes, großes, großes Thema dabei spielt. Kurze Werbeunterbrechung für Polarsternenergie. Tatsächlich passt die Werbung heute wie die Faust aufs Auge, da wir uns gerade viel über das Thema Nachhaltigkeit und vor allem der Auswirkungen einzelner Länder auf globale Probleme unterhalten haben. Polarstern ist ein Öko-Energieversorger in Deutschland und ein Social Business. Wenn ihr zu Polarstern wechselt, dann bekommen Familien in Kambodscha und Madagaskar saubere Energie. Denn die Energiewende in Deutschland reicht einfach nicht. Sie muss global betrachtet werden und überall passieren, damit sie allen Vorteilen bringt. Das finde ich nicht nur gut, sondern richtig gut. Denn wenn eins bei mir nach dieser Folge hängen geblieben ist, dann, dass die Klimakrise nur weltweit gelöst werden kann. Es kann nicht sein, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Als Polarstern-Kunde oder Kundin fördert ihr die Energiewende an vielen Orten der Welt. Und saubere Energie ist der Schlüssel für ein besseres Leben. Und beim Ausbau von erneuerbaren Energien müssen wir ganz dringend schneller vorankommen. Also wechselt jetzt zu Polarstern und nutzt echten Ökostrom. Mit dem Code OTP20 erhaltet ihr 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresabrechnung bei Polarstern. Schaut jetzt bei polarstern-energie.de vorbei und wechselt noch heute. Der Wechsel ist unglaublich einfach. Den Link und den Code findet ihr auch in den Shownotes.
jeder muss im Grunde seinen Teil dazu beitragen, dass sich was verändert. Ne? Und da hast du ganz recht, da müssen wir in Deutschland irgendwie, müssen auch unseren Teil dazu beitragen, dass es geht. Wir sind auch in der guten Lage, dass wir von unserem Bildungssystem auch schon genug mitbekommen, um auch dieses Bewusstsein dafür erstmal zu haben. Das ist ja auch ein Punkt, ja, was man in Usbekistan, wenn man halt ist so bis abseits der Städte unterwegs ist, ja, also wirklich so in der Prärie, überall, wo Leute hinkommen, also da liegt auch Müll dann. Und man findet dann also immer wieder so versteckt zu Müllminen in den Sträuchern oder so. Und da ist das Bewusstsein auch einfach nicht da, dass man, wenn man in die Natur fährt, dass man dann seinen Müll, den man irgendwie mitbringt, dann halt nicht da lässt, sondern den wieder mitnimmt, ja. Hm. Also so Sachen, die einem jetzt als, würde ich sagen, als Reisender in dem Land halt direkt auffallen.
Ja, da gibt's ja wirklich viele Länder, ne, die so sind, wo das Bewusstsein für Müll einfach noch nicht so da ist, ne? Also das haben wir jetzt in Europa nicht mehr ganz so krass, wobei ich sagen muss, vor 20 Jahren sah das auch ganz anders aus, vor allem hier so in Südeuropa. Und das ist eine Entwicklungssache. Aber das ist aber auch eine Erziehungssache, wo man den Leuten halt eben erklären muss, was das halt eben mit sich macht. Ich habe jetzt gerade erst wieder vor ein paar Tagen ein Bild gesehen mit den Daten, wie viel Plastik aus diesen Ländern im Meer landet. Und da war mit ganz, ganz vielen Tonnen Vorsprung die Philippinen ganz, ganz vorne und dann Thailand irgendwie relativ weit oben, glaube ich. Also ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wie das war. Aber das sind zum Beispiel halt auch so Länder, wo halt eben, wo du halt eine Plastiktüte für eine Plastiktüte brauchst und dann ist dein Einkauf, deine Banane, die ja sowieso eine natürliche Schale hat, auch nochmal in Plastik eingewickelt und das Ganze kommt dann noch irgendwie in Plastikcontainer am besten und dieser Plastikcontainer kommt dann noch in eine Plastiktüte, um diese ganzen Plastik zu transportieren und deine Banane.
Ja.
Ich meine, du lachst, aber du weißt ja genauso wie ich, dass das Realität ist.
Ja, deswegen lache ich, weil ich weiß, dass das Realität ist und deswegen bin ich gar nicht mehr schockiert, weil man es eben kennt, ja. Man kauft in der Apotheke was ein und dann wundert man sich, warum diese Box, ja, dieses Medikament eine extra Plastiktüte braucht, um wieder nochmal in eine Plastiktüte zu kommen.
Ja.
Das ist ja schon
verpackt, halt am Ende. Ja. Aber ist halt einfach. Und ich habe es natürlich total übertrieben, aber diese Nummer mit Bananen in Plastik einschweißen oder Orangen einzeln in Plastik einzuschweißen und dann zu verkaufen, das ist die Realität in Südostasien im Supermarkt.
Ja,
das ist einfach so krass. Und ich meine, das ist halt eben, alles, was wir tun, ist halt alles ein globales Problem. Wir sind davon in Deutschland genauso abhängig, was sie halt in jetzt in dem Fall Usbekistan oder halt eben in Thailand oder Philippinen oder sonst wo machen oder halt unten in Südafrika oder in Chile oder ist es egal. Weil am Ende landet alles im Meer und am Ende gehen die Temperaturen hoch oder das Wasser wird aus Seen abgesaugt oder halt eben nicht zurückgeführt und so weiter und so fort. Und ich finde es halt irgendwie total krass, was du gesagt hast, dass diese Staube und dass diese Pestizide in der Antarktis nachgewiesen werden. Das ist für mich so ein krass schockierendes Erlebnis, also Fakt, dass
das fand ich auch echt schockierend, ja.
Also wie das halt alles irgendwie zusammenhängt. Und das ist, ich meine, Usbekistan und Antarktis, das ist ja nicht irgendwie so ein Nachbarländer oder so oder gleich um die Ecke. Das ist einfach so, am anderen Ende der Welt wird halt einfach das, was die da machen, nachgewiesen. Und das bedeutet halt eben auch, dass alles, was wir hier machen, auch woanders nachgewiesen werden kann.
Das ist eben One Planet.
Ja.
Alles hängt zusammen
und einfach, das ist so wie der Föderalismus in Deutschland, alle denken nur an sich und München macht das eine und irgendwie Düsseldorf macht das andere, ist es halt auf der Welt halt eben so, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht und irgendwie versuchen wir halt irgendwie pseudomäßig halt irgendwie alle zusammen was zu machen und dann irgendwie erklären wir halt irgendwie so einen kleinen Prozentsatz irgendwie als Schutzzone für Meerestiere oder sonst irgendwas, aber das reicht natürlich nicht. Wir müssen halt viel, viel größer denken und viel, viel krassere Dinge machen und ja.
Genau, ja, also es sieht man ja wieder jetzt bei dieser neuen Entscheidung der Ampel, die hat, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die hat irgendwie entschieden, dass CO2-Ziele müssen jetzt nicht mehr anhand der einzelnen Sektoren irgendwie erfüllt werden, sondern nur noch in der Gesamtheit.
Also ja, klar, das ist auch natürlich.
So eine
macht ja total viel Sinn. Ja, klar. Weil dadurch kann ja RWE und Co. können halt richtig, richtig Gas geben, damit dann halt eben die Tourismussparte halt irgendwie richtig einsparen kann, weil ich meine, Skifahren können wir eh nicht mehr. Und deswegen sparen wir genau. Da sowieso die CO2 ein und dann kann halt irgendwie da richtig abgegraben werden in Lützerath und Co. Also macht ja voll Sinn.
Okay, ja, das ist jetzt ja, nein, okay, lassen wir das mal.
Das ist ja total bescheuert, das ist ja genau das, was ich meine. Nee, aber das ist halt genau das, ist halt so, erst wird irgendwie richtig Gas gegeben, also ja. Richtig halt irgendwas entschieden und dann so, dann wird halt immer alles aufgebaut,
weil es
irgendwie viel zu krass ist und die kurzfristigen Einbrüche, finanziellen Einbrüche, die sind viel zu krass, das kann man irgendwie nicht tragen. Ja klar, aber dann hast du halt eben in 10 Jahren irgendwie das nächste Problem. Hey, krass, wir wollten eigentlich über Usbekistan sprechen, wir sprechen hier die ganze Zeit über globale Klimasachen und so weiter. Das ist aber, ich find's cool, weil das ist halt eben, ich sag ja immer, eine Reise ist nie perfekt, deswegen kann ein Podcast auch nie perfekt sein. Und wir sind halt komplett abgeschweift gerade und an unserer Liste Themen, die wir besprechen wollen, kommen wir wahrscheinlich zu nichts.
Es ist ein wichtiges Thema, finde ich. Also gerade den Aralsee kann man jetzt nicht weglassen, wenn man über Usbekistan spricht, aber man muss auch ehrlich sein, die meisten Touristen, die nach Usbekistan reisen, die bekommen vom Aralsee nichts mit. Ne? Weil das ist einfach, das liegt hier im Westen des Landes, da kommt man in der Regel auch nicht hin. Von dem her müssen wir jetzt ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen Werbung für das Land machen als Reiseland, denn also ich bin extrem begeistert von Usbekistan. Also ich finde das eine Perle, kann ich sagen. Wie sie nennen sich selber, glaube ich, Perle des Orients oder so. Also es ist ein Land, in dem man noch wirklich Abenteuer erleben kann und Dinge entdecken, die es woanders auf jeden Fall so nicht gibt. Und ich finde es auch schön, man hat noch nicht so ein Bild von dem Land. Und wenn man dann hinfährt, und erstmal vielleicht auch nicht so große Erwartungen hat, wie jetzt, wenn man nach Thailand fährt oder nach Bali, da hat man ja schon 1000 Bilder im Kopf irgendwie und weiß schon genau, so muss es sein und so will ich es erleben und das will ich sehen. Das hat man vielleicht bei Usbekistan nicht. Ja. Man fährt einfach mal hin und lässt sich überraschen und dann kann das eigentlich nur eine gute Reise werden.
Ja, nee, stimmt. Das ist halt eben auch wirklich tatsächlich so ein Land. Ich kenne niemanden außer dich, der dort war. Und ich kenne vor allem also niemanden, der so lange dort war und das wirklich, wirklich gut kennt. Lass uns mal ein bisschen auch darüber jetzt genauer ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, in der letzten halben Stunde, die wir jetzt hier haben. Was kann man denn da so alles machen? Du hattest ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass Smarkand oder Samarkand, genau. Sorry, dass da halt auch zum Beispiel extrem viele Sehenswürdigkeiten und so weiter sind. Also was sollte man oder fangen wir mal von vorne an, sorry, jetzt verliere ich gerade meinen Faden. Wo reise ich denn ein und was mache ich dann im Idealfall?
Also Einreise funktioniert in der Regel über Taschkent. Also man kann auch direkt nach Samarkand fliegen, aber ich würde jetzt empfehlen, dass man nach Taschkent fliegt. Es gibt also sehr gute Flugverbindungen von Deutschland aus nach Taschkent. Es gibt von Frankfurt gibt es, glaube ich, einen Direktflug mit Uzbek Airways. Tatsächlich ist die Airline von Usbekistan auch ganz gut. Ja, die sind auch sicher. Der frühere Präsident, also der Usbekistan so abgeschottet hat und da mehr oder weniger Alleinherrscher war, ja, war er, also mehr oder weniger kann man gleich streichen. Der hatte so ein Faible für Flugzeuge. Und deswegen hat er also, ja, hat er immer gesagt, oder hat er gesagt, Usbekistan, das ist eine Fliegernation und wir müssen fliegen und so. Deswegen, Flüge mit Usbekistan Airways kann man nehmen und vor allem sind die auch, also wenn man das Land wirklich entdecken will in all seinen Winkeln, dann kann man auch Inlandsflüge sehr gut mit Usbekistan Airways nehmen. Also das ist die eine Option. Die andere ist Turkish Airline zum Beispiel. Ich fliege meistens mit Turkish Airline, die steigt man einmal in Istanbul um und ist relativ schnell in Taschkent. Dann kommt man also in der Hauptstadt von Usbekistan an, einer Stadt, die fast komplett durch ein Erdbeben zerstört wurde und also von der Sowjetunion im Grunde neu aufgebaut. Und das ist dann so mal der erste Kontakt mit dem russischen Erbe des Landes, also dem kulturellen Erbe aus der Sowjetunion, aus der Sowjetzeit. Das ist was, was die Usbeken selber nicht gerne herzeigen vielleicht und auch nicht wertschätzen, ja, weil die ja diese Zeit der Besatzung verständlicherweise eher negativ empfinden, viele, und das eher überwinden wollen und also eher auf ihr eigenes ja, auf ihr eigenes Kulturerbe vor der sowjetischen Zeit zurückblicken wollen. Aber das ist natürlich sehr spannend, einfach aus einer geschichtlichen Perspektive auch zu sehen, was hat denn die Sowjetunion hier alles gebaut? Ne? Auch Architektur, was für Gebäude stehen hier, wie ist diese Stadt, ja, so eine russische Planstadt eigentlich gestaltet? Und da ist ein ganz großer Tipp hier, mal in die U-Bahn zu gehen in Taschkent und einfach mal ein paar Stationen mit der U-Bahn zu fahren, immer mal auszusteigen. Also die U-Bahn-Stationen sind wirklich, wirklich schön gemacht in diesem sowjetischen Stil. Also das ist schon mal eine Sehenswürdigkeit an sich. Ist auch schon was Besonderes. Ich meine, also in welches Land fährt man schon, um sich die U-Bahn anzugucken, oder? Also das auf jeden Fall toll. Und dann in Samarkand, also vielleicht dann so der zweite Wegpunkt auf einer Reise, kann man dann das ja, Kulturerbe aus dem Mittelalter mehr oder weniger erleben. Und das ist so das, womit sich Usbekistan auch hauptsächlich vermarktet. Ja, da hole ich jetzt ein bisschen aus, also die historische Seidenstraße, die lief eben hauptsächlich durch Samarkand und Buchara. Das waren also in diesen beiden Städten, Samarkand, Buchara, das waren die Wegpunkte der historischen Seidenstraße. Also, was weiß ich, Marco Polo und so weiter, wer da alles so unterwegs ist, der musste halt da durch die Region. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn an diesen Hauptwegpunkten der Seidenstraße von China bis nach Europa, da konnte sich auch Geld verdienen lassen. Und deswegen ist da auch ein gewisser Wohlstand halt entstanden in diesen Städten. Und aus dieser Zeit stammen eben unglaublich tolle Bauwerke, die man heute dort besuchen kann. Und
Wie ist man
das.
da vor Ort unterwegs? Also du hast ja gerade ganz kurz gesagt, man kann ja im Inland auch ein bisschen auch fliegen mit Usbekistan Air, aber würde man sich sonst auch einen Mietwagen nehmen, um zwischen diesen Orten zu fahren?
Ja, also man kann sich einen Mietwagen nehmen. Man muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit der Fahrweise, die in Usbekistan so vorherrscht. Also es kann ein bisschen überfordernd sein. Also es ist jetzt nicht wie in Indien, aber es geht so in die Richtung, ja. Also man muss ein bisschen flexibel sein, sage ich mal, beim Fahren und ein bisschen gute Reaktionszeit auf jeden Fall beweisen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Aber eigentlich würde ich sagen, dass es nicht nötig ist, sich einen Mietwagen zu nehmen. Denn wie ist man da vor Ort unterwegs? Also wenn man größere Distanzen überwinden muss, dann eben Inlandsflug oder Zugverbindung. Ja, also die Zugverbindungen sind sehr gut. Die haben eine sehr gute Eisenbahn. Die haben zwischen den Hauptstädten, die also touristisch interessant sind, Taschkent, Samarkand, Buchara, haben die Schnellzugverbindung. Ja, also da ist die Geschwindigkeit, die der Schnellzug hat, die erreicht der ICE nicht oft, muss man sagen.
Okay.
Also da sitzt man in einem Zug, der mit über 200 km/h einfach mal nicht nur wie der ICE irgendwie 10 Minuten so schnell fährt, sondern der fährt halt die ganze Strecke so schnell. Also das ist extrem bequem. Ja, da von also Taschkent nach Samarkand und Buchara einfach mit dem Zug machen. Besser geht es nicht. Und die anderen Sachen, also wenn man irgendwie nach Kokand, das liegt im Ferghana-Teil, also im Osten des Landes, was auch sehr schön ist, wenn man dahin fährt, oder auch nach Kiwa, was auf jeden Fall zu empfehlen ist, also eine Oasenstadt, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Kiwa ist wie ein Freilichtmuseum, ja, also man läuft da wirklich durch eine, also das ist wirklich wie so in einer Zeitkapsel irgendwie, läuft man da durch die Altstadt und kriegt den Mund nicht mehr zu. Also wenn man in solche dahin fährt, was ein bisschen weiter weg ist, dann entweder eben fliegen oder man fährt mit Nachtzug. Warum auch nicht? Okay. Also sich mal in einen Abteil reinlegen. Es gibt, was weiß ich, Vierer, Zweier. Ich glaube, es gibt auch Einser Abteils. Aber ich meine, wenn man eh zu zweit unterwegs ist, setzt euch in einen Nachtzug, ja, und fahrt einfach mal mit dem Zug durch. Also das ist ein Erlebnis. Selbst wenn man allein ist, Vierer Abteil nehmen, man trifft da eigentlich immer nette Leute. Die Usbeken sind total gastfreundlich. Also das ist wirklich ein Volk, in dem man super schnell Freunde gefunden hat. Und warum nicht? Also da hat man ein tolles Erlebnis in so einem Zug. Das ist auf jeden Fall auch Teil des Abenteuers, würde ich sagen.
Ja, ich weiß, dass wenn du da unten bist, dann lässt du dir immer einen Bart wachsen, damit du da irgendwie so ein bisschen dazu passt. aber eine Frage, die sich der ein oder andere jetzt in dem Zusammenhang stellt, ist, wie sicher ist denn das, da so alleine zu reisen? Und vor allem das nächste Stichwort ist, alleine als Frau dort zu reisen.
Ja, also es ist wirklich extrem sicher. Zu dem Bad, ja, das hängt damit zusammen. Also klar, Bärte generell in Usbekistan ist auch ein Thema, denn Bärte waren verboten lange Zeit. Und das hängt auch mit der Sicherheit des Landes zusammen, denn hier der ehemalige Präsident, also der Alleinherrscher, sage ich, kann man ihn mal nennen, der hat damals, bestand immer die Angst, es ist ja ein islamisches Land, Usbekistan. Und man hatte also immer die Angst, dass irgendwie radikale Islamisten aus Afghanistan rüberkommen und dass sich da irgendwie so Fundamentalismus verbreitet. Und deswegen hat man den Islam kurzerhand einfach mal verboten, eine gewisse Zeit lang. Also Islam war verboten. Damit waren auch lange Bärte, wurden auch verboten, ja, weil das hat man eben mit radikalen Gläubigen verbunden, wenn so diese langen Bärte. Deswegen hat da auch kaum jemand eigentlich einen Bart. Man hat es eher, wenn dann so einen kurzen Bart. Und dadurch einfach, dass das ein extremer Polizeistaat war bis 2016, ist dieses Land extrem sicher. Ja, weil man eben immer wusste, ich muss mich an die Regeln halten, sonst bin ich weg. Und von dem her, also man kann in Usbekistan wirklich sein Geldbeutel im Café liegen lassen und rausgehen und der wird einem, habe ich auch einmal gemacht, also nicht absichtlich, und der wird einem auf jeden Fall nachgetragen. Also da bin ich mir ganz sicher. Und also da muss man sich wirklich gar nichts denken. Alleine als Frau, klar, es ist ein islamisches Land, da gehören gewisse Verhaltensregeln dazu, die man vielleicht beachten sollte. Also da muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Das weiß jeder selber, dass man ein bisschen vielleicht auf die Kleidung achtet.
Ja, dass man nicht in Hotpants und Bikini-Top da rumläuft.
Genau, genau das. Allerdings ist in Usbekistan im Gegensatz zu den ganzen anderen islamischen Ländern, die man so, an die man erstmal denkt, spricht man von einem sanften Islam. Und das hängt eben damit zusammen mit diesem Verbot. Ja? Der Islam war eine lange Zeit verboten. Man hat auch in der sowjetischen Besatzungszeit gesagt, ein guter Sozialist, der ist nicht Muslim. So. Dann ging das ja irgendwie auch damit einher. Und von dem her hat man da einen nicht so strikten Islam. Ja, also man sieht selten Frauen mit Kopftüchern eigentlich. Also das ist nicht weit verbreitet. Also Kopftuch ist eigentlich gar nicht großartig verbreitet. Die Männer trinken alle Alkohol. Ja, das hat man Wodka hat man eh noch von der Sowjetzeit, von den Russen hat man eh noch genug Wodka. Also das ist also ein sehr sanfte Form des Islam und das ist vielleicht als alleinreisende Frau hat man dahingehend also auch gar kein Problem.
Du hast ja vorhin bei den Sehenswürdigkeiten auch, also relativ viele kulturelle Sehenswürdigkeiten erwähnt, so naturnahe Freunde, wie wir sie so sind, die so gerne wandern und Naturlandschaften gerne erleben. Wo fahre ich dafür am besten hin?
Also es gibt extrem ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt eben Gebirgregionen und auch teilweise hohe Berge, gerade so das von Taschkent aus, das Chimgan-Gebirge heißt das, da kann man hinfahren. Das ist nicht weit weg, also das ist wirklich ein Katzensprung. Da gibt es Seen, da gibt es Gipfel. Theoretisch kann man da sogar Skifahren. Also ich meine, ich komme aus Garmisch-Partenkirchen. Ich würde jetzt da nicht zum Skifahren nach Usbekistan hingehen, klar. Aber man kann es machen. Es gibt da auch einen Skilift und so weiter. Man kann auf jeden Fall wandern. Sehr schön. Das ist natürlich eine ganz andere Landschaft, wie wir sie hier aus Europa kennen. Also ich musste auch ein bisschen mein Auge, so mein Blick dran gewöhnen. Weil am Anfang sieht man halt irgendwie Wüste und es ist irgendwie, es kommt einem sehr karg vor und viel, dann sieht man da nicht so viel, ja, aber wenn man sich mal ein bisschen dran gewöhnt hat, an wie die Landschaft aussieht, dann sieht man auf einmal viel mehr, ja, dann sieht man, wie toll sich diese Gebirgszüge durch die Wüste auch durchziehen, ja, was diese Steppenlandschaften. Also da kann auch so ein vorher irgendwie gerölliger Hügel kann auf einmal ganz szenisch werden, ja, vielleicht am Abend, ja, wenn die Sonne schon ein bisschen tiefer steht, oder eben auch die Gebirge, die in den Nachbarländern sind, also das würde ich an der Stelle noch erwähnen, also wer gerne wandern geht und gerne in den Bergen unterwegs ist, der macht halt dann noch einen Katzensprung nach Tadschikistan oder Kirgisistan und geht da in den Bergen wandern. Also das ist extrem, das ist eine außergewöhnliche Naturerfahrung auf jeden Fall.
Okay, cool. Ich habe mir gerade tatsächlich, währenddessen habe ich mir den Ugam Chatkal Nationalpark angeschaut. Der Norden, also nicht, also nordöstlich von Taschkent halt ist. Der sieht auch richtig cool aus. Also die Berge dort.
Ja, die haben schon vor allen Dingen, also Natur ist wirklich immer da und man kann sich auch einfach mal ein Taxi nehmen, ja, kostet wenig, und einfach mal, was weiß ich, von Samarkand mit einem Taxi in die Berge fahren und einfach mal gucken, wo man rauskommt und dann einfach mal irgendwo ein bisschen Hügel hochlaufen, querfeldein. Also man ist fast immer allein, weil für, ich sag mal, von den Usbeken, die wenigsten gehen irgendwie gerne wandern. Also das kennen die so nicht. Also ich erinnere mich da immer ganz gern an so einen Ausflug, den ich eben auch von Taschkent in dieses Gebirge und in den Nationalpark, was du gerade gegoogelt hast, gemacht habe. Ich bin da mit zwei Usbeken unterwegs gewesen, ja, die ich eben kannte, und die meinen so, ja, wir zeigen dir jetzt mal die Berge, so. Wir machen einen Ausflug. Und sind dann mit mir eben ins Auto gesessen, da sind wir da hingefahren, ja, in den Nationalpark. Und dann haben die mich an so eine Seilbahn, also an so einen Lift halt, an so eine Gondel, also so offen war der, halt hingefahren, haben gesagt, so, hier ist der Lift, und da kannst du jetzt reinsetzen und hochfahren. Wir warten im Auto. So, wir warten im Auto, bis später. So, die so, okay, ja gut. Ich bin halt habe mit dem Lift dann hochgefahren, und am liebsten wäre ich dann halt direkt jetzt da irgendwie wieder runtergelaufen, ne? Oder hätte mir irgendwie, selbst wenn da kein Weg ist, man findet schon irgendwie einen Weg, ja. Und es gibt auch schon, das sind jetzt nicht so Wanderwege wie bei uns, aber es gibt auf jeden Fall Wege auch. Aber ich wusste ja, die zwei warten im Auto, ne? Deswegen musste ich dann natürlich gezwungenermaßen, kann es nicht ja irgendwie die 3 Stunden warten lassen und da runterlaufen, dann wieder mit dem Lift halt runterfahren. Dann saßen die auch wirklich immer noch im Auto, also so eine Stunde wird schon gedauert haben, und dann ins Auto wieder rein und zack, wieder zurück in die Stadt. Ja, also das war für die der Ausflug. Und von dem her, also man wandern auf jeden Fall machen, und man trifft da, man ist eben fast, das wollte ich sagen, man ist immer in einer Art unberührten Natur unterwegs, und das ist natürlich toll.
Ja, naja, so hört sich's an. Es gibt ja viele Länder, die einfach naturmäßig draußen nicht so viel mit anfangen können. Ne? Ich war damals total überrascht, als ich in Chile unterwegs war. Ein Land, das ich als relativ outdoor-nah empfunden habe vorher und dann erlebt habe, dass es eigentlich ganz und gar nicht so ist, dass ich halt eigentlich relativ wenig draußen sind. Kommt halt immer darauf an, wie das halt eben, wie man halt erzogen ist und wie man halt gewohnt ist. Ne? Wir sind es halt gewohnt, Ausflüge zu machen, spazieren zu gehen, solche Sachen. Ne? Wir sind halt immer draußen, und deswegen gehen wir halt eben auch in den Bergen gerne wandern. Gibt es so für dich, so von deiner Zeit, in der du da unten gelebt hast, so ein Highlight, wo du sagst, boah, das war echt ein cooles Erlebnis? Also das Erlebnis, was du jetzt gerade erwähnt hast, das hört sich lustig an, aber ich glaube, da gibt es bestimmt noch irgendwie ein oder zwei, wo du sagst, das war wirklich echt was ganz Besonderes, und das irgendwie beschreibt so die Usbekistan halt eben richtig gut.
Also ja, da hast du recht. Also das Erlebnis, das war eher, also die Natur war natürlich toll, aber es war halt eher ernüchternd, ja, weil man halt wusste, ich sitze jetzt hier, ich habe mich null bewegt, ja, ich fahre nach oben und nach unten, und die zwei warten im Auto. Ja, es war jetzt vielleicht nicht so optimal. Was so ein Highlight war für mich, das war jetzt im Oktober, das war in der Nähe von Samarkand, da gibt es so Davidshöhlen. Also das sind so Höhlen in der Natur, eine Höhle, glaube ich, ist es, in der also hier angeblich auch der heilige David irgendwie gewesen sein soll. Und also ein Pilgerort im Grunde. Und Wir sind da dann, das liegt auch auf so einer Art Hügel, da kann man dann ein bisschen hochwandern, das sind dann so ein paar Stände, wo lokale Produkte verkauft werden. Da stand dann auch so einen, ja, wie soll man sagen, so ein Eseltreiber oder jemand, der eben Esel da hatte. Und das klingt jetzt nicht so spektakulär vielleicht, aber ich bin dann auf dem Esel querfeldein irgendeine Schotterpiste diesen Berg da wieder runtergeritten. Und das war echt so ein eindrückliches Erlebnis, weil, also ich weiß nicht, wer von den Zuhörern schon mal auf dem Esel gesessen ist und ich weiß nicht, ob nur ich da so drauf gesessen bin, wie als würde ich jeden Moment runterfallen oder ob das einfach so natürlich ist, dass auch man auf dem Esel einfach so sitzt, dass man das Gefühl hat, dass man jeden Moment gleich runterfällt, aber dann das war so ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits diese unglaublich faszinierende Landschaft, ja, die man um sich hat, das Tier unter sich, und dann aber einen Weg, wo man weiß, wenn ich jetzt runterfall und der Esel geht irgendwo querfeldein durch irgendwelche Steine, also es wäre schwierig gewesen, da überhaupt zu laufen. Wenn ich jetzt runterfall, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich auf ein Gesicht aufkomme, dann endet es nicht schön. Und man weiß ja so, besser verletzt man sich da nicht, man will da nicht im Krankenhaus landen. Also dieses Wechselbad zwischen Angst und Anspannung und dann aber diese unglaubliche Landschaft, das war auf jeden Fall so ein Highlight, was ich mitnehme. Also wer in Samarkand ist, einfach mal da vorbeigucken, ist beeindruckend. Ja,
Ja, no pain, no
Tiefpunkt.
gain.
Ja, genau. Ja, vielleicht so Tiefpunkte vielleicht, die ich hatte, die hängen in der Regel tatsächlich mit dem Essen zusammen. Da haben wir noch nicht so drüber gesprochen. Also
Nee, stimmt.
das Essen, was es da gibt, also die haben wirklich eine tolle Küche eigentlich, die usbekische Küche. Die haben tolle Gerichte, die man auch nur dort findet. In dieser Form. Das ist zum Beispiel Plov, was man auf jeden Fall probieren sollte. Ein Reisgericht, das mit Fleisch und Kichererbsen und sehr viel Öl, also wirklich sehr viel Öl zubereitet wird. Oder auch Manti sollte man auch mal probieren. Das sind so Teigtaschen, mein absolutes Teigtaschen mit Fleisch. Also generell, die Küche ist sehr fleischlastig. Schaschlik gibt es immer, an jeder Ecke gibt es Schaschlik. Es gibt eigentlich alles, ist mit Fleisch. Also Vegetarier werden es ein bisschen schwieriger haben in Usbekistan. Die sollten nach meinem absoluten Favorite fragen. Das ist Tumbarek, heißt das. Das sind Teigtaschen gefüllt mit Ei. Und die werden dann mit zerlassener Butter gegessen.
Mit
Das
Butter
ist
ist alles besser.
extrem, ja, das ist extrem lecker. Manchmal gibt es sie auch mit Kürbis gefüllt. Ist wirklich also absolutes Favorite. Das war es dann auch schon fast mit den vegetarischen Gerichten. Und die gibt es hauptsächlich in Kiwa, also diese Tumbarek. Ansonsten klar Salate und so weiter. Aber es ist schon sehr fleischlastig. Und da muss man natürlich ja, mit dem Magen ein bisschen vorsichtig sein. Also wer einen empfindlichen Magen hat, so vielleicht wie ich, der isst lieber immer ein bisschen weniger und hört früher auf, insbesondere bei Suppen und bei eben diesen Reisgerichten, in denen extrem viel Öl verwendet wird. Weil das schlägt extrem auf den Magen und dann kann es einem richtig dreckig gehen danach. Noch dazu ist das Öl, wie könnte es auch sonst sein, oftmals Baumwollöl. Kennst du Baumwollöl,
Nee.
Sebastian?
Nee.
Nee, ja, kennen wir bei uns jetzt nicht so. Es ist so, in manchen Pflegeprodukten ist Baumwollöl drin, da schmiert man sich so auf die Haut. Ja, in Usbekistan macht man das dann ins Essen, weil das ist also, das fällt bei der Baumwollproduktion, fällt das so als Nebenprodukt an. Und wenn man das dann schon hat, warum das dann nicht auch nutzen? Ne? Ist so schwarz, also, und man weiß, also ist ein bisschen umstritten, ob das überhaupt für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Ne? So, aber also deswegen lieber weniger essen, aber es ist auf jeden Fall, ich muss sagen, es schmeckt alles wirklich extrem lecker.
Ich hab heute wirklich richtig viel gelernt. Also Baumwollöl habe ich auch noch nicht gehört, muss ich auch auf jeden Fall mal nachschauen, was das ist und krass, schwarzes Öl.
Also es ist ein Land, würde ich sagen, voller Kuriositäten, voller Abenteuer, voller neuen Erlebnissen. Und spätestens, wenn ihr am Flughafen ATM steht und dann eure 1 Million Som abhebt, ja, also die Währung, die es da gibt, und dann erstmal euer Geldbeutel, also die Summe anscheinend nicht mehr in euren Geldbeutel passt und ihr einen zusätzlichen Sack dafür braucht, um das Geld zu transportieren, dann wisst ihr, ihr seid in Usbekistan angekommen und es wird eine spannende Reise.
Noch so ein Land, wo man automatisch Millionär wird. Ich glaube, in Vietnam ist es ja auch genau. So, da musst du auch mal Millionen abheben.
Wer mal Millionär sein will, für den ist das auch eine gute Adresse, ja.
Ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen, dass du das mit mir durchgehalten hast. Mittlerweile ist es hier auch hell, also schon lange. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke dir.
Gerne, gerne, immer wieder.
Dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Alles Gute für deine Tour. Wie oft musst du jetzt nochmal zurück? Also wie lange geht jetzt deine Arbeit noch da unten?
Ich werde im Mai, so Mitte Mai bis Mitte Juni nochmal da sein und dann im September auch. Also wenn jemand auch zu der Zeit vor Ort ist, kann sich gerne bei mir melden. Vielleicht trifft man sich dann mal auf eine Tasse Tee oder bei späterer Stunde auch einen Shot Wodka oder so.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit und ganz viel Spaß. Bis dann.
Tschüss.
Ciao. So, das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und nächste Woche geht's hier spannend weiter. Mit welchem Thema, wissen wir aktuell nicht. Wir sind wieder, ihr seid es gewohnt, dass wir euch immer sagen, was nächste Woche kommt. Aktuell wissen wir es einfach nicht. Es gibt so unglaublich viel zu tun. Es wird auf jeden Fall wieder etwas Spannendes sein, was ihr hoffentlich nicht kennt und was neu ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann kommt vielleicht wieder was Altes. Wir arbeiten gerade wirklich extrem hart, dass wir das alles wieder hinbekommen, dass wir das wieder auf das Level von vorher bekommen haben. Wir hatten so einen guten Run, aber ab und zu spielt das Leben halt eben seine Spielchen und dann kommt halt eben vieles durcheinander. Das war's auf jeden Fall für diese Woche und Usbekistan und mit Florian und ich danke euch vielmals, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns immer über Feedback, entweder direkt per Nachricht auf Instagram, auf Off The Path oder halt eben per Mail an podcast@offthepath.com oder aber als Bewertung auf iTunes und Spotify und Podcast Addict und Google Podcasts und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Wenn ihr schon alles gemacht habt, dann danke ich euch und dann wünsche ich euch alles, alles Gute, einen schönen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, was auch immer, wie auch immer ihr diesen Podcast hört. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.